Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Rios Wochensicht. Diesmal die Wochensicht 26/2010. Und eigentlich könnte ich jetzt die ganze Sendung hier über Karamell Dansen quatschen. Ja, das habe ich nämlich sage und schreibe gestern zum ersten Mal neu entdeckt. Ja, gestern, und ich meine, das ist von 2008. Ja, also geniales Lied, ja, aber nicht nur das, klar, es wäre ja total interessant, aber es ist ein Internet-Meme geworden, ja, also da gibt es eine riesen Fangemeinde im Internet mit immer noch aktuell auftauchenden neuen Interpretationen und Videos mit diesem Lied, und das ist so lustig. Also ich bin natürlich wieder drauf gekommen von Miku Hatsune, ja. Und die hat nämlich auch dieses Lied nachgesungen. Und ja, dann habe ich mich mal da bei YouTube ein bisschen ausgetobt und habe ja tausende von diesen Karamell-Dance-Videos gefunden, und die gibt's in allen möglichen Sprachen. Japanisch, klar, original irgendwo, ja, kann man nicht so ganz definieren. Das, am besten liest ihr das mal auf der Wikipedia-Seite. Du, es gibt eine englische Wikipedia-Seite dafür, die habe ich verlinkt. Und da kann man diese Geschichte, das ist ganz eigenartig, die kann man dann mal dort am besten nachlesen. Und ich würde es euch jetzt gern hier mal vorspielen, ja. Aber das lasse ich mal lieber sein. Ja. Bei Wikipedia gibt es allerdings einen kurzen Ausschnitt, einen 30-Sekunden-Ausschnitt, glaube ich, von dem Lied. Die haben das da veröffentlicht. Die haben auch eine bessere Rechtsabteilung als ich, ja. Und ja, da kann man sich das mal anhören. Und wir sind da aber schon beim Problem, ja. Das wird noch in der späteren Sendung, oder später in der Sendung wird das noch angedeutet. Die Problematik ist eigentlich ja fantastisch, wenn es nicht so traurig wäre. Da ist nämlich was passiert. Aber jetzt lassen wir das mal. Also YouTube steht jedenfalls voll mit diesen Karamell-Danzen-Videos, ja, komplett. Und ich dürfte das wohl auch in meinen Blog einbinden, ja, weil ich ja da, also ich meine, das ist ja nur ein Video gespiegelt, ja, von YouTube. Reinstellen dürfte man das eigentlich nicht. Soweit ich das weiß, die Firma unternimmt allerdings auch nichts dagegen, weil ja durch dieses Internet-Meme Getue da sind da, glaube ich, einige CDs mehr verkauft worden als ohne das ganze Brimborium im Internet rum. Ja. Wahrscheinlich wird es überhaupt gar keiner kennen, so wie ich jetzt auch. Ja, ich habe das jetzt nur im Internet gesehen. Und ja, dann darf ich das aber zum Beispiel in meinem Blog verlinken. Ich darf es einbinden von YouTube, aber ich darf es in meinem Podcast nicht spielen. Und jetzt ist natürlich die Frage, woher weiß ich das? Ja, genau, das ist richtig. Ich vermute es mal, dass es so ist. Also ich spiele es nicht im Podcast, weil ich eben befürchte, dass dann irgendwelche ja, Abzocker mal wieder schnell ihren Abmahngriffel spitzen. Ja. Ob die Firma das überhaupt verfolgt oder nicht, scheint ja wohl mittlerweile schon fast egal zu sein. Also da muss was dringend unternommen werden. Und ansonsten würde ich mal sagen, ja gut, das ist ein privater Podcast, ja, ohne kommerziellen Hintergrund. Und das sollte es mir da eigentlich erlaubt sein. Stichwort Zitatrecht. Das greift aber offenbar nur für tatsächlich geschriebene Texte, und das soll auch noch geändert werden. Aber das werden wir jetzt alles im Laufe dieser Sendung noch klären können, hoffentlich. Ja, eben nicht klären können, ich kann es nur ansprechen. Ja. Aber auf jeden Fall hier, ne, Karamell Dansen, sehr, sehr schön, hört es euch an. Ist aus dem Original Popotan entstanden übrigens. Das ist ein japanisches PC-Game. Und dieses süße Getanze kommt daher zustande, weil die Mädels versuchen, ihre Hände über den Kopf zu halten, um damit Hasenohren zu imitieren. Also, ja, in Japan bekannt, Uma Uma Dance nennt sich das dort. Schaut mal die Wikipedia-Seite an oder gibt bei YouTube mal in der Suche Karamell Dancen an, bitte mit C, ja. Karamell Dancen mit C, aber am Anfang. Und dann viel Spaß. Und warum ihr euch jetzt fragt, ja, Danzen, was soll denn das hier? Hat er jetzt wieder seinen pfälzischen Dialekt ausgepackt? Und wie kommt ihr überhaupt aus Pfalz? Also sowas, ja. ja, das kommt daher, weil diese zweite Welle quasi, das nachgemachte Karamelldanzen kommt aus Schweden. Und das war dann wohl der letzte ausschlaggebende Grund hier, um ein internationales Karamell-Dancen-Internet-Meme zu starten. Und ja, mittlerweile gibt es eine englische, eine japanische, eine deutsche, eine schwedische und was weiß ich noch alles für Versionen. Und ja, jeder einzelne davon hat seinen Charme. Gut, also Karamell-Dancen abgeschlossen bis zum Ende der Sendung, dann komme ich nochmal darauf zurück. So, was ist die Woche über passiert? Großer Buchhändler gegen kleinen Verlag, habe ich es mal hier vorsichtig im Podcast, in der Podcast-Beschreibung hier geschrieben. Und das bedeutet ganz einfach, laut einer eigenen Aussage von einem kleinen Verleger mit Namen Ensthaler, wird er massiv unter Druck gesetzt und quasi an den Rande seiner Existenz gedrängt wegen einer großen Buchhandlung, nämlich Thalia. Und wie gesagt, das ist eine eigene Aussage von dem Verlag Ensthaler. Und das Ganze habe ich gelesen auf www.helge.at. Demnach gehe ich mal davon aus, dass Thalia auch in Österreich existiert, ja, scheinbar. Hier wurden ja etliche Filialen von anderen Buchhändlern übernommen und die heißen jetzt alle Thalia. Und ja, gut, scheinbar wollen die dort in Österreich jetzt weiter expandieren. Und um es mal kurz zu umreißen, ich lese zwar nicht gerne einfach so vor, aber das lässt sich eigentlich am besten so machen. Die Ausdrucksweisen, also die Satzstellungen sind ein bisschen komisch, möglicherweise, ja, weil Österreich, ich weiß es nicht genau. Auf dem Blog ist es auch zitiert und ich lese jetzt einfach mal so unreflektiert vor. Leider hat Thalia jetzt sein begehrliches Auge auf uns geworfen. Sie hätten einfach mehr Umsatz, wenn es unsere Buchhandlung nicht gäbe, wenn sie unseren Standort hätten. Sie haben uns vor einem Jahr ein Angebot gemacht, wir haben kurz überlegt und dann abgelehnt. Der deutsche Geschäftsführer kam in unser Haus zu einem Vorstellungsbesuch, wie er sagte. Leider war dieser Besuch kein höflicher, wie wir dachten. Entweder wir verkaufen oder sie bestellen nichts mehr bei uns. Mein Mann hat ihn höflich, aber bestimmt hinausgeworfen. Wir sind jetzt als Verlag und Auslieferung in den Computern von Thalia gesperrt. Als Kunde könnt ihr keine Bücher mehr von uns bei Thalia kaufen. Sie haben jetzt die Vorgehensweise verschärft, indem sie Keile zwischen uns und unseren Autoren treiben. Sie erklären unseren Autoren, wenn sie ihre Werke direkt an sie liefern, dann verkaufen sie die Bücher. Sie rufen die Verlage an und versuchen direkt zu bestellen, mit der Begründung, sie nehmen keine Bücher mehr von Ensthaler an. Sie haben den Bücherpaketdienst angerufen und angewiesen, keine Bücher mehr zuzustellen, die von uns kommen. Sie zwingen also die Verlage, vertragsbrüchig zu werden und direkt zu liefern oder die Auslieferung zu wechseln. So sitzen wir ganz schön in der Zwickmühle. Ja, also da geht's richtig rund. Und es ist eigentlich das, was ich schon längere Zeit vermutet habe, auch in Hinsicht auf E-Books. Ich habe ja schon gesagt, ich habe mich ja schon auch gewundert, warum denn E-Books in Deutschland überhaupt nicht vorankommen. Da kann man auch die großen Verlage bzw. großen Buchhandlungen ausmachen, die natürlich wenig Interesse daran haben, dass sich E-Books überhaupt durchsetzen. Natürlich, die Verlage sind da auch nicht so begeistert. Eigentlich ist nur niemand so richtig begeistert, aber das Problem sind eben die Großen. Ich habe es ja schon mal angesprochen. Thalia wurde ja auch schon von anderen, ich weiß es gar nicht mehr, ich habe es im Podcast erwähnt, wer diese Behauptung aufgestellt hat. dass zum Beispiel Bücher nur dann richtig schön präsentiert werden an einer interessanten Stelle in den Buchläden bei diesen großen Buchhändlern, wenn eine hübsche Summe dafür abfällt. Die anderen wandern dann ins Regal irgendwo hin, wo sie dann in der, ich sag mal, Bedeutungslosigkeit verschwinden, weil es ist natürlich schon sehr, sehr wichtig, dass in einer großen Buchhandlung so ein Buch dann auch prominent platziert wird. Im Prinzip ist das eine Garantie dafür, dass das Buch sich gut verkauft, zumindest national gesehen. Ja. Und das wissen die großen Buchhändler und scheinen das auch voll und ganz auszunutzen. Ja, also, wie macht man Bestseller? Indem man viel Kohle reinpumpt. Ja, ganz klar. Aber das hat jetzt damit, mit dieser Geschichte eigentlich nichts zu tun, weil das hat hier eine neue Qualität. Ja, eine ganz neue Qualität. Denn hier sollen laut der Aussage von Enstaller gezielt kleine Buchhändler oder kleine Verlage, ja, nicht Buchhändler, darf ich nicht verwechseln, Verlage, unter Druck gesetzt werden. Ja, eben, dass diese Bücher direkt über diese Handelskette vertrieben werden, ja, und nicht etwa separat nochmal. Ja. Das heißt, der Verlag soll eben nicht selbst verkaufen, sondern nur über diese großen Buchhandlungen. Ansonsten heißt es eben, dass es Schwierigkeiten gibt mit der Kommunikation. Das heißt, man verbietet einfach hier Bücher zu bestellen oder man nimmt eben die Lieferung nicht mehr an. Rechtlich gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen, wird das wahrscheinlich keine illegale Aktion sein. Man müsste vielleicht da das Kartellamt mal fragen, ja, oder den Verbraucherschutz, wie es da aussieht, ob das von daher Schwierigkeiten mit sich bringt. Allerdings, ich sehe da von Gesetzes wegen her, bin allerdings auch kein Anwalt, leider keine Brisanz, weil schließlich kann so ein Buchhändler selbst entscheiden, von welchem Verlag er kauft oder nicht. Dass natürlich die Autoren unter Druck gesetzt werden, das ist eine andere Geschichte. Wenn es also heißt, okay, wenn ihr bei dem Verlag euren Bücher hier herausbringt, dann werden die bei uns nicht mehr verkauft und dann könnt ihr in der Bedeutungslosigkeit verschwinden. Weil eins ist ganz klar, kleine Buchhändler sind zwar süß und oder Buchverlage, ich sag immer Händler, Buchverlage sind zwar süß und ja, ist richtig romantisch und es ist auch cool, dass wenn es noch so kleine Buchverlage gibt. Aber natürlich, wenn so ein Buch nur beim kleinen Verlag verkauft wird, kann man es vergessen. Ja, also wenn da wirklich ein Autor ist, der Geld damit verdienen will mit seinen Büchern, kann es vergessen. Ja, und deswegen ist es da schwierig. Jetzt, warum ist es bei E-Books genauso? Klar, die Verlage, die großen Verlage wollen natürlich die E-Books vermeiden, weil sie sehen ihr Geschäft davon schwimmen. Und ganz Unrecht haben sie nicht. Damit müssen sie allerdings leben. Aber sie probieren es halt, die E-Books zu verhindern, wo es nur geht. Eine Chance für einen kleinen Verlag ist es deswegen, weil eben kleine Verlage wesentlich weniger Aufwand betreiben müssen, für ein E-Book herauszubringen, als für eine gedruckte Ausgabe. Auch die Vertriebswege sind anders. Man kann diese E-Books im Internet verkaufen. Und zwar ohne Probleme weltweit bzw. sprachweit. Ja, sprachweit, klar. Dass deutsche Bücher wahrscheinlich nicht groß in den USA ein Verkaufsschlager werden ohne Übersetzung, ist klar. Andererseits ist das ja wieder sag ich mal, ein anderes Problem, aber generell kann man sagen, mit quasi sehr wenig Aufwand weltweit verfügbar machen. Das ist ein Traum eigentlich von jedem Verleger, müsste das, wenn man sich das so überlegt, sein. Warum das ein Albtraum ist, ich kann es auch nicht ganz genau sagen. Vielleicht, weil die Verlager eben an alten Geschäftsgebaren festhalten wollen, wie wir es auch in der nächsten Nachricht, die ich die Woche gesehen habe, noch hören werden. Aber sie klammern sich anscheinend hier an das Geschäftsmodell und erkennen nicht die Chance, dass hier auch ein kleiner Zwei-Mann-Betrieb oder hier ist wie bei dem hier offenbar ein Familienbetrieb die Chance ergreifen könnte und die Bücher eben als E-Books herausbringt und dann eben weltweit diese Bücher vertreiben könnte. Wenn man dann noch das DRM weglässt, kann es im Prinzip jeder Computerbenutzer kaufen, ansehen und dann kann man das schon mal verbuchen als Riesenerfolg. Aber gut, was soll's. So ist es jetzt hier bei dieser Sache Thalia gegen Enstaler. Und, ich möchte das auch nicht verheimlichen, es gab natürlich auch eine Gegendarstellung, in der die Vorwürfe zurückgewiesen werden. Und da heißt es dann, zurzeit wird in verschiedenen Quellen behaupten, dass Thalia die Firma Enstaler aufgrund eines gescheiterten Kaufangebotes boykottieren würde. Herr Enstaler hat im Mai die Lieferantenbeziehung zu Thalia abgebrochen, sucht nun mit äußerst fragwürdigen, kreditschädigen Mitteln den Weg in die Öffentlichkeit. Wir können diesen Schritt nicht nachvollziehen, bedauern diese Entwicklung sehr. Thalia hat sich seit längerem bemüht, eine für beiden Seiten positive Lösung zu finden, sowohl was die Lieferantenbeziehung als auch was den Standort in Steyr angeht. Im Zuge dessen wurde auch gemeinsam über eine Buchhandlung am Enstaler Standort in Steyr angestellt, die jedoch über die Planungsphasen nicht hinausgegangen sind. Es gab zu keinem Zeitpunkt ein Kaufangebot. Und da fragt natürlich zu Recht ja, der Blogger, täusche ich mich oder wird den Hauptvorwürfen in dieser Darstellung nicht explizit widersprochen? Naja, gut, okay. Er hat da auch nachgefragt, dieser fleißige Blogger, wie heißt der nochmal? Helge Farnberger? Gut. Und hat da auch nachgefragt. Und auch ORF hat darüber berichtet. Und da kann man mal gespannt sein, wie es da jetzt weitergeht. Und mich würde mal interessieren, ob es da noch andere Buchverlage gibt, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Oder ob das jetzt nur ein Einzelfall ist. Auf jeden Fall die Facebook-Gruppe von Enstal hat mittlerweile über 1000 Mitgliedern. Ja. Okay, Facebook, naja. Und auch über Twitter und Facebook hat das Ganze jetzt weitere Kreise gezogen, wie der Helge da schreibt. Und es gab auch Blogger, die haben hier Blogposts dann verschwinden gelassen. Nachdem sie das zuerst veröffentlicht hatten. Und einer der beiden Blogger, die ihren Text offline genommen hatten, haben in einem Kommentar dazu gesagt, Thalia hat uns nicht direkt bedroht, aber eine Rechtsanwaltsklage in Aussicht gestellt, sollte der E-Mail-Text in vollem Wortlaut auf der Seite verbleiben. Also ganz, ganz unschöne Sachen. Und hier versucht auch scheinbar wieder eine große Firma, die kleinen Blogger und auch, ja, nicht nur die kleinen Blogger, sondern eben auch die kleinen Verlagen mundtot zu machen. Und ich bin da sehr gespannt, wie es da weitergeht. Fragen von dem Blogger wurden nach wie vor nicht beantwortet. Und ich denke, das war auf jeden Fall mal hier wert, im Podcast erwähnt zu werden. Und ich muss schon sagen, dass das ist ziemlich bedenklich. Das haut einem fast die Schuhe aus. Ja, es ist unglaublich, wie hier so vorgegangen wird. Und dann, da kann ich nur sagen, also jeder muss in Zukunft vielleicht, wenn er diese Geschichte weiter verfolgt und dann letztendlich weiß, was rauskommt, dann muss man halt auch überlegen, ob man da eben Konsequenzen daraus ziehen will oder nicht. Ne? Ganz klar. Dass hier allerdings Blogger bedroht werden, weil man muss mal bedenken, ja. Die Firma Enstaler hat etwas behauptet und die Blogger haben das wiedergegeben. Ja. Und jetzt werden die Blogger von Thalia, sag ich mal, ja, eben wie er geschrieben hat, nicht direkt bedroht, aber es wird eine Rechtsanwaltsklage in Aussicht gestellt, wenn der E-Mail-Text nicht entfernt wird. Hui, muss man sagen, ne? Also im US-Podcast, ja, würde ich jetzt wahrscheinlich loslassen, dann fuck you.
Ja, aber wir sind ja in Deutschland, dann macht man das lieber nicht. Das sagt man dann, man guckt mal, was da weiter gemacht wird und zieht dann eben einfach so seine Konsequenzen draus. Ne? Aber das ist ja bezeichnend dafür. Und das sind wir schon bei der nächsten Meldung, wie die Verlagsbranche jetzt momentan hier total aus dem Ruder gerät und voller Panik die Leute die Hände über den Kopf zusammenschlagen und hier verzweifelt versuchen, dem Untergang zu entkommen. Dabei ist es erstmal gar nicht so schwierig. Also ich sag mal jetzt ganz einfach, was da passiert ist, und zwar Volker Oppmann, Geschäftsführer des Berliner Startup-Unternehmens Textunes, hat sich da geäußert bei Heise, genauer gesagt auf Telepolis. Und er sagt ganz klar, dass die Zeit der Geschäftsmodelle, wie sie bisher bekannt sind, abgelaufen sind. Und ich habe mir den Artikel zwar insgesamt durchgelesen, aber ich muss sagen, das eigentlich wissen wir ja schon, das wissen wir ja schon alles. Ja. Man sieht es ja in den USA, was da momentan abgeht bei den Verlagshäusern, und wenn die deutschen Verlagshäuser oder die deutsche Verlagsbranche denken, sie können dem Unweigerlichen entkommen, dann muss ich sagen, dann sind eure Tage gezählt. Ja, ganz klar. Es ist aber nicht geboten, die absolute Panik zu kriegen, weil erstens, bis sich elektronische Publikationen für den Massenmarkt so weit durchsetzen, dass die Printmedien keine Rolle mehr spielen, das wird noch eine Zeit lang dauern. Es wird kommen, machen wir uns nichts vor, es ist nur eine Frage der Zeit. Aber es ist jetzt nicht so, dass morgen die Zeitungen verschwinden. Es ist nicht so, dass es morgen keine gedruckten Bücher mehr gibt. Ja. Und wir können auch sehen, dass Teile von der Verlagsbranche stärker bedroht sind als andere. Sind wir mal ganz ehrlich, ich sag's jetzt frei heraus, die Bild-Zeitung, die wird's auch noch in 20 Jahren in gedruckter Form geben. Ja? Warum? Sie ist billig, es kann sich jeder leisten, jede soziale Schicht, und ja, über Qualität oder sonst was, da macht man sich dann schon gar keine Gedanken mehr. Jedenfalls die Mehrheit der Menschen macht sich keine Gedanken mehr. Schon wäre die Bild-Zeitung nicht mit Abstand die erfolgreichste Zeitung in Deutschland. Ähnliche Sachen sieht man zum Beispiel auch in England. Ja. England, The Sun, das ist auch wie die deutsche Bild-Zeitung im Prinzip. Ja. Boulevard ohne Ende. Wahrheitsgehalt, naja, gut, kann man überprüfen lassen, ne? Wird wahrscheinlich enttäuscht sein. Aber es ist eben mal so, dass die Leute eine billige, verfügbare Tageszeitung suchen, und ja, die Bildzeitung kriegt man eben in Malle. Ja, die kriegt man überall für, ja, noch unter 1 Euro. Ich glaube, wie viel kostet mittlerweile? Das ist schon so lange her, dass ich das letzte gekauft habe. 50 Cent, 60 Cent, ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall billig. Ja? Und die Zielgruppe ist auch ganz klar definiert. Alle. Und mag jetzt sein, dass dann verschiedene Gruppen da wegfallen, aber die Verkaufszahlen der Bildzeitung werden nach wie vor hoch bleiben in gedruckter Form. Dabei ist es eigentlich gerade der Verlag Axel Springer, der ja in letzter Zeit verstärkt Aktivitäten im elektronischen Bereich von sich gibt, und zwar mit einem Riesenfehler, wie ich finde, mit den sogenannten Paywalls. Und der Name, eigentlich müsste man das immer direkt übersetzt ins Deutsche sagen, nämlich die Bezahlmauern, ja, oder die Zahlmauern. Das ist so das richtig, so ist das richtig so, wie man sich vorstellen muss. Ne? Da ist eine Mauer, zack, und du kommst da nur durch, wenn du zahlst, ja. Aber das Problem ist, da ist kein Durchgang. Man muss dann über die Mauer klettern, ja. Trotzdem, dass man bezahlt hat. Und genau das ist nämlich die Schwierigkeit, ja. Man hat ein Angebot, das setzt man jetzt so eine Paywall außenrum, und der Kunde hat unglaublich viel Anstrengungen zu unternehmen, bis er dann endlich seine Infos lesen kann, seine Zeitung zum Beispiel lesen kann. Ja. Weil es ist ja nicht allein damit getan, dass man jetzt bezahlt und da durchkommt, sondern man muss sich wieder mit verschiedenen Mechanismen herumschlagen, die eventuell eben nicht ganz HTML-kompatibel sind, ja, die wieder auf anderen Dinger aufbauen. Im schlimmsten Fall wird sogar DRM verwendet, ja, aber das ist ja alles ein Horror. Ja, das bringt nichts und das ist eben die Schwierigkeit bei den ganzen elektronischen Sachen und Paywall. Also, es tut mir furchtbar leid, aber das ist zum Scheitern verurteilt. Das ist zum Scheitern verurteilt und das ist auch ganz klar zu sehen. Ah, Moment mal hier. So, das ist auch ganz klar zu sehen. Wenn man verschiedene Berichte mal hier anguckt oder was so passiert in den USA momentan mit den Paywalls, da werden dann Geschäftsmodelle aufgestellt, die absolut nicht haltbar sind. Und ja, man kann natürlich sagen, ja gut, hier unser Content, ja, der ist wertvoll, da muss man dafür zahlen, wenn man den lesen will. Aber das wird eben dazu führen, dass die Leute den Inhalt eben nicht lesen. Und da setze ich auch gern wieder an mit der Bild-Zeitung. Bild-Zeitung ist billig und verfügbar und deswegen nutzen es die Leute. Ist etwas teurer als normal und schwerer verfügbar, weil man eben durch technische Sachen gegängelt wird, dann ist das zum Scheitern verurteilt. Dann werden das die Leute nicht lesen. Ganz klar. Und wer jetzt hier denkt, man kann im Internet mit einem Paywall erfolgreich sein, na, wollen wir es mal abwarten, wie die New York Times auf die Schnauze fallen wird, wenn sie sehen, dass eben nur ein minimaler Prozentsatz der Benutzer bereit ist, Geld auszugeben für Informationen. Ja, so ist das. Ob das jetzt gut ist oder schlecht ist, das lassen wir mal dahingestellt sein. Fakt ist, News müssen kostenlos sein, weil die Verlage, die scheinen anscheinend zu vergessen, die Verlagsbranche, die Presse, scheint zu vergessen, dass es neben den gedruckten Werken auch noch Nachrichten im TV gibt, Nachrichten im Radio gibt und eben auch Nachrichten in den neuen Medien im Internet gibt, sei das da jetzt von Blogger, ja, und das ist ja geradezu lachhaft zu sagen, wir müssen verhindern, dass die Blogger Nachrichten verbreiten, weil sonst verkaufen wir ja unsere nicht. Und dann wird doch tatsächlich vor allem mal wieder in Deutschland gefordert, das Zitatrecht einzuschränken, dass noch nicht mal mehr Überschriften zitiert werden dürfen, dass noch nicht mal mehr minimalste Textzitate gemacht werden dürfen. Dann muss ich sagen, hat man jetzt komplett den Sinn für Pressefreiheit verloren und will stattdessen nur noch mit aller Gewalt seinen letzten Cent retten. Ja, ja, wenn ihr das nicht könnt, wenn ihr damit nicht mithalten könnt, dann müsst ihr aufhören mit eurem Betrieb, ganz einfach. Ja, das ist die Marktwirtschaft. Ja. Dass man dann nach dem Gesetzgeber jammert und Schutz will, weil man selbst zu unfähig ist, aus einem neuen Modell, das unweigerlich kommen wird, Kapital zu schlagen, das ist ja wohl das Allerletzte. Ja, das muss man ganz klar mal sagen. Und es gibt mittlerweile Wege, wie man Content so präsentieren kann, dass man da auch wieder Geld damit herausschlagen kann. Wichtig ist, dass man eins nicht vergisst, der Benutzer, ja, der wird im Internet nichts für diese Information zahlen. Bumm. Ja, ich kann es nur so deutlich sagen. Wer denkt, im Internet wäre es möglich, sowas zu etablieren, der ist total auf der falschen Spur. Das wird nicht mehr funktionieren. Dafür gibt es zu viele Quellen, zu viele Blogger, zu viele Stellen, an denen man sich informieren kann und wo auch die Verlage nicht hindern können. Ich habe es eben aber schon mal angesprochen, das Problem ist ja eigentlich total auch überbewertet, zumindest im Moment noch. Man hat ja jahrzehntelang das Fernsehen als Nachrichten Nebenbuhler gehabt und ja, es sind viele Zeitungen gestorben, als das Fernsehen dann populär wurde. Dann gab es tatsächlich weniger Zeitungen. Und es wird auch jetzt hier mit dieser Internetgeschichte, wenn das sich auf der breiten Basis durchgesetzt hat, und es ist ja schon kaum noch aufzuhalten, also das ist ja, wenn ich mir überlege hier, dass Leute schon über 60 oder über 70 da schon im Internet teilweise ihre Nachrichten lesen, und statt sich eine Zeitung zu kaufen, dann ist es schon, muss man schon sagen, ja, es ist soweit. Ja. Aber es ist noch keine Zeit für Panik. Es geht alles langsam und schleppend, und die Firmen müssen sich eben auf die neue Situation einstellen. Neue Wege finden, Geld zu verdienen, und nicht versuchen, die alten Wege durchzudrücken im Internet. Das wird eben nicht funktionieren. Ja. Ich könnte jetzt auch hier ein paar Teile von diesem Interview, das auf Telepolis gegeben hat, zitieren, aber ich spaß mir einfach, weil im Prinzip sagt er nur genau dasselbe, was wir eigentlich schon alle wissen. Die Leute wollen kostenlos. Gibt's kein kostenlos, wird's nicht konsumiert. Diese paar Leute, die jetzt dann die Paywall abonnieren, die spielen kaum eine Rolle. Also, da muss man ganz ehrlich sagen, auch diese neuen Geräte, die da momentan auf den Markt kommen und jetzt als Heilsbringer für die Verlagsbranche gefeiert werden, das ist vollkommen sinnlos, wenn man sich mal überlegt, wie da die Zusammensetzungen sind und also wie der Marktanteil da insgesamt gesehen ist, und das ist also, ja, vergessen wir es einfach. Ja. Wer da mit seinem Browser an Informationen rankommen will, der kommt ran. Ja, und die meisten Leute nutzen das, oder viele Leute nutzen das schon. Und es ist nun mal eben so, also ich habe mir die letzte Zeitung vor ungefähr 1,5 Jahren gekauft. Aber auch nur deswegen, weil darin ein Artikel über mich drin war. und deswegen habe ich mir die Zeitung gekauft, aber die letzte Zeitung, um mich wirklich über etwas zu informieren, das ist wirklich schon, also mindestens 10 Jahre her. Jetzt haben wir 2010, ungefähr 10 Jahre ist es her. Ja. Möglicherweise sogar noch länger, ja, weil internetaktiv bin ich ja schon seit 93 eigentlich, eigentlich sogar schon früher, war schon Mailboxen aktiv. Das heißt, ja, Bulletin Board Systems hat man es dann später genannt. Weil heutzutage denkt jeder, Mailbox ist eine Mobiltelefonbox. Ne? Das hat damit nichts zu tun gehabt. Ja, und da waren eigentlich dann auch schon alle Informationen vorhanden. Und das hat man dann auch gesehen, die Verlage, die Newsbranche, die kamen ja dann erst später, aber trotzdem gab es eben schon News im Internet. Und das hat eben damit zu tun, dass Blogger auch über News bloggen können. Also wenn sich jetzt mal zum Beispiel für Autorennen interessiert, ja, dann wird er auch übers Autorennen bloggen, ja, und das, was es ist, der und der Fahrer bei dem Rennen einen Abflug gemacht hat und hin und her, ja, und das wird man nicht verhindern können. Ansonsten müsste man ja komplett das Denken und Sprechen auf Blogs komplett verbieten, ja. Man dürfte dann gar nichts mehr machen. Meinungsfreiheit .de. Ich meine, das wäre vielleicht den Verlagen oder einigen alten Verlagen am liebsten. Aber das werden sie hoffentlich nicht durchsetzen. Und ich hoffe auch da, dass jetzt dieser neue Vorstoß, das Zitatrecht zu ändern, in der Politik auf harten Widerstand stoßen wird. Denn es ist eigentlich schon fast unglaublich, was da abgeht. Und bevor man jetzt hier wieder aufruft, Boykott und bla bla bla, das bringt ja alles nichts. Aus dem einfachen Grund, die Leute, die die Zeitungen lesen wollen, die werden diese Zeitungen auch gedruckt kaufen. Ja. Die Leute, die eben sagen, ich brauche das nicht, die werden sich auch mit News zufrieden geben, die nicht aus den News-Redaktionen stammen. Und für die Leute zwischendrin, die trotzdem professionelle News haben wollen, aber eben doch nichts dafür zahlen wollen, ja, selbst die werden bedient werden, und das wird sich nicht verhindern lassen. Man muss da auch sehen, dass es sowas wie solche Aktionen geben kann, wie zum Beispiel die Taz gemacht hat, ja, DRM-frei gibt es die, die Ausgabe zum Abonnieren. Da denkt man dann, okay, super, dann habe ich ein DRM-freies EPUB-Format oder gibt es auch ein HTML oder PDF. Das kann ich mir überall angucken, auf jedem Gerät. Ich kann es von einem Gerät aufs andere kopieren und mir es dann unterwegs angucken und so weiter, ohne irgendwelche Probleme zu haben. Und dann zahlt man auch unter Umständen dafür, eben die Leute, die eben die Taz lesen wollen. Ja, gleichzeitig werden dann eben aber auch Internetinhalte kostenlos angeboten für die Leute, die eben grundsätzlich nichts zahlen wollen, aber eben doch so rudimentäre Nachrichten, ja, also grob Nachrichten lesen wollen. Und für die meisten reicht das schon. Hauptsache, es ist kostenlos. Genau eben wie für Mehrzahl der Bevölkerung die Bild-Zeitung reicht, weil sie eben günstig und erschwinglich ist und gut verfügbar ist. Und da machen sich die Leute dann auch keine Gedanken, ob das jetzt wertvolle Informationen sind oder nicht, ne? Hauptsache, die Titten von dem Model auf der ersten Seite sind groß genug, oder auf der letzten Seite, ich weiß es nicht. Ja, Hauptsache, die sind groß genug und dann ist der Tag schon wieder gerettet. Ja. Na gut, ja, da sollten die Verlagshäuser mal überlegen, weil Titten gibt es ja auch im Internet genug. Ne? Gut, so viel zu dem Thema. Traurig, was da momentan abgeht. Die Verlagsbranche versucht händeringend dem unvermeidbaren Ende ihrer jetzigen Geschäftsgebaren entgegenzuwirken. Ein aussichtsloses Unterfangen. Ich habe schon mal angedeutet gesagt, wie Don Quixote gegen die Windmühlen. Ja. da halfen auch keine Gesetze mehr. Die Windmühlen werden unerbittlich sich weiterdrehen. Oh, ist das ein schönes Bild, ne? Ja, und dass dann auch manchmal der Gesetzgeber, zumindest in den USA, auch mal richtige Entscheidungen trifft in diesem Bereich und auch anderen Content-Provider, nicht nur den Verlagen, zeigt, Leute, es ist nun mal jetzt eine andere Zeit, stellt euch drauf ein oder geht unter. Das wurde auch jetzt auch wieder gezeigt bei dem bei der Gerichtsverhandlung YouTube gegen Viacom. Auch da hatte ich schon mal drüber gesprochen und jetzt wurde am 23.06. Wurde ein Urteil gefällt. Demnach ist YouTube in keinster Weise verantwortlich dafür, weil es unter die sogenannten Safe Harbor Bestimmungen fällt, ja, der bei dem Digital Millennium Copyright Act eingeführt wurde und eben schützt vor Einbringungen von Copyright Verletzungen. Ganz klar haben damit die Richter eben gesagt, dass YouTube als Anbieter, als Provider sozusagen von den Videos nicht direkt für diese Inhalte verantwortlich ist. Das bedeutet, dass wenn jemand eine Copyright-Verletzung auf YouTube entdeckt, dass diese entfernt werden kann, aber es kann nicht verlangt werden, dass YouTube Schadensersatz zahlt, dafür, dass dieses Video eingestellt wurde. Denn YouTube ist dafür nicht verantwortlich. Im Prinzip kann man das so sehen, wie die Telekom ist nicht verantwortlich dafür, wenn ein Verbrechen über das Telefon geplant wird. Ja? Weil sie eben nur als Vermittler fungiert, aber nicht die Inhalte kontrollieren will oder kann. Ja? Und bei der Masse an Videos ist natürlich das auch wäre das Ende fast, ja, man kann sagen, das wäre das Ende gewesen von YouTube, weil es wäre unmöglich gewesen für Google, hier dieses zu kontrollieren. Wie viel waren es? 24 Stunden Video pro Minute wird auf YouTube hochgeladen. 24 Stunden Video pro Minute. Da müssten Hunderttausende von Menschen vermutlich daran arbeiten, die Videos zu sichten und dann entsprechend freizuschalten vor der Veröffentlichung. Das würde wahrscheinlich auch noch Tage dauern. Also, so geht das nicht. Und genau so sah das auch der Richter oder die Richter. Die haben dann hier klipp und klar gesagt, YouTube genießt den Schutz von diesem Abkommen. Und es wurde auch gleich klar gemacht, dass nicht nur YouTube diesen Schutz genießt. Und damit wird auch gezeigt, dass zumindest in den USA auch viele Blogger und ähnliche Anbieter hier einen besseren Schutz genießen, weil eben dieses Safe Harbor Prinzip da greift. Ja. Es ist interessant, auch die kleinen Videoplattformen werden sich darüber sehr, sehr freuen. Und Google schreibt da dann auch dazu in ihrem offiziellen Blogpost am Ende: "This is an important victory, not just for us, but also for the billions of people around the world who use the web to communicate and share experiences with each other. We are excited about this decision and look forward to renewing our focus on supporting the incredible variety of ideas and expression that billions of people post and watch on YouTube every day around the world." Und ja, das ist eigentlich schon bezeichnend, was hier eigentlich abgelaufen ist. Übrigens wurde auch Viacom beschuldigt, selbst Copyright-behaftete Musikvideos hochgeladen zu haben und dann eben YouTube beschuldigt zu haben. Auch das war in der Überlegung wohl mit drin, dass eben so einen Schutz gibt für so einen Provider, denn es wäre eine Leichtigkeit, jeden beliebigen Provider komplett fertig zu machen, ja, mit solchen Inhalten, wenn der für alles verantwortlich ist, was da hochgeladen wird. Ja, jede kleine Klitsche könnt dann kommen, könnt dort ihr Video hochladen lassen von irgendeinem Bekannten, ja, und dann eine Klage einreichen und hier zigtausend bei den USA, in den USA auch schnell Millionen von Dollar Schadensersatz verlangen. Das geht natürlich dann jetzt auf keinen Fall mehr, denn dann kann YouTube sagen, hier, wir stehen unter dem Safe Harbor Abkommen, wir fallen darunter, und das heißt, ja, wir löschen jetzt das Video, weil du hast gesagt, es ist Copyright, okay, dürfen wir nicht zeigen, tut uns leid, löschen wir sofort, wird gelöscht, aber dann gibt es eben trotzdem keine Schadensersatzforderungen mehr. Das ist richtig und das sollte auch in Deutschland so mal klipp und klar gesagt werden. Aber hier sieht es momentan nicht so aus. Hier scheinen die Politiker eher in die entgegengesetzte Richtung zu gehen und hier jede einzelne Plattform verantwortlich machen zu wollen für alles, was da eingestellt wird. Oh, dann müssen wir wohl bald hier sowas, am besten so eine Umleitung legen, ja, eine E-Mail-Adresse, die, wo man dann die ganzen Inhalte, die veröffentlicht werden soll, hinschicken kann. Dann wird es umgeleitet zur Bundesregierung, die überprüft es dann, Heimatschutzministerium oder sowas, ja. Dann wird es freigegeben und dann darf es die Plattform erst veröffentlichen. Na? So ist das doch. Wie hat es früher genannt? Zensurstelle oder sowas? Egal. Ihr wisst, was ich meine. Nun denn, im Prinzip war es das schon, eine erfreuliche Nachricht zum Schluss. Und genau, warum, was hat das jetzt noch mit Karamelldanzen zu tun? Ja, genau, deswegen, weil das so ist, kennt ihr wahrscheinlich noch lange die Karamelldanzen-Videos im Internet auf YouTube sehen. Gebt mal ein die Suche und da werdet ihr sehen, wie genial das Lied ist. Aber halt, ich übernehme keine Verantwortung dafür, ja. Wenn ihr die Musik hört, wenn ihr dieses Karamelldanzen hört, ja, und kriegt's nicht mal aus eurem Kopf raus, könnt nicht mal schlafen und seid dann so genauso süchtig nach dem Lied wie ich. Ich übernehme keine Verantwortung, gell? Tja, nein. Okay, also ich verabschiede mich dann von euch. Das war's von der Rios Wochensicht. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und habt eine schöne Woche. Bleibt gesund und hoffentlich bis nächste Woche. Ich habe diesmal schon wieder nicht Android erwähnt, ne? Das kann ja gar nicht sein, ja? Android, 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 Android. Jetzt habe ich es auch getan. Okay, also denn. Bis denn. Und ja, haltet die Ohren steif. Tschüss.